Ein Junge weint nicht. Das sagte er zu mir. Ein bitterer Ton liegt in seiner Stimme. Der Mann ist alkoholkrank. Wir sitzen in einer Klinik für Suchtkranke. Das hat man mir eingebläut, sagt er von Kind an. Ein Junge weint nicht. Und dann sagte er nichts mehr. Kein einziges Wort. Ich halte noch ein wenig bei ihm aus und bleibe auch stumm. Später dann, zum Abschied, lege ich meinen Arm um ihn. Ich komme wieder, sage ich. Er nickt, dann gehe ich. Ein Junge weint nicht, das hat er gelernt. Er hat tatsächlich in seinem Leben nie geweint. Wenn ihm zum Heulen zumute war, dann schluckte er es hinunter. Auf die Zähne hat er gebissen. Und wenn alles nichts mehr half, dann hat er seine Traurigkeit, seinen Schmerz im Alkohol ersäuft. Ein Junge weint nicht. Das hat er gelernt. Er hat tatsächlich nie geweint. Haben wir das hinter uns? Ein Junge weint nicht? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Wichtig ist doch, dass du stark bist. Dass du dir nichts anmerken lässt. Daran hat sich doch nichts geändert, oder? Ein Junge weint nicht. Weint eigentlich ein Pastor oder eine Pastorin? Weint ein Ältester? Weint ein Vater, ein Mann? Darf ich mir das leisten? Oder würde es euch stören? Wie denkt ihr? In den Seelsorgenden, in den helfenden Berufen, und dazu zählt ja nun auch der pastorale Beruf, gehört es zu den wichtigsten Grundsätzen, dass nur der wirksam helfen kann, der es versteht, auf Distanz zu gehen, sich abzugrenzen und möglichst wenig von sich preiszugeben. Wenn ihr jemals in eurem Leben mit einem Notfallseelsorger zu tun hattet und ihr wolltet gern wissen, wie er heißt, wo er kommt, ihr werdet das nie erfahren. Das ist der Grundsatz, dass sie anonym bleiben. Tränen dürfen nur von denen geweint werden, die Hilfe brauchen, die Hilfe suchen. Der Helfer darf sich keine Blöße geben. Sie müssen stark sein, sie müssen stark bleiben. Sehen wir auf Jesus, auf den hohen Priester, wie ihn der Hebräerbrief bezeichnet. Wie hat er sein Amt ausgeübt? Was hat ihn ausgezeichnet? Wer seine Bibel dabei hat und mitlesen möchte, der schlage dann jetzt Hebräer 5 auf. Hebräer 5. Und zwar dort die Verse 7 bis 10. Und wir finden dort ein ganz überraschendes Fazit. Hebräer 5, 7 bis 10. Als er auf Erden lebte, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen Gebete und Bitten vor den gebracht, der ihn aus dem Tod retten konnte. Und er ist erhört und aus seiner Angst befreit worden. Obwohl er der Sohn war, hat er durch Leiden den Gehorsam gelernt. Zur Vollendung gelangt ist er für alle, die ihm gehorchen, der Urheber des ewigen Heils geworden und wurde von Gott angeredet, als hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Was ist das für ein hoher Priester, der mit lautem Schreien und unter Tränen sein Amt ausfüllt? Haben wir uns das so vorgestellt? Und können wir uns dem anvertrauen? Eigentlich ist doch Stärke gefragt, nicht Schwäche. Wir brauchen doch Mut und nicht Angst. Ein Junge weint nicht. Das verstörendste Erlebnis für die Jünger in diesem Zusammenhang war der Gebetskampf Jesu im Garten Gethsemane. So hatten sie ihren Meister, ihren hohen Priester noch nie gesehen. So kraftlos, so voller Angst, so in sich zusammengesunken. Meine Seele ist zu Tode betrübt, bekennt Jesus. Es ist das erste Mal, dass Jesus nicht mit Gott allein sein wollte. Er sucht Schutz bei seinen Freunden. Die aber erschrecken zutiefst. Ist das unser Meister? Seine Schwäche ist für sie unerträglich. Wie gelähmt fallen sie in einen tiefen Schlaf. Der Anblick des verzweifelten Jesus bleibt ihnen dadurch erspart. Nur wir als Leserinnen und Leser des Evangeliums werden Zeugen seines Kampfes auf Leben und Tod. Und Jesus betete in seiner Angst noch inständiger, und sein Schweiß war wie Blut, das auf die Erde tropfte. In Gethsemane geht es für ihn ums Ganze. Muss ich den Tod auf mich nehmen oder gibt es noch einen anderen Weg? Es gibt keinen. Und hier beginnt die eigentliche Passion. Hier beginnt das eigentliche Leiden Jesu. Zu allen Widerständen und Anfeindungen der Menschen, die er bisher erlitten hatte, kommt nun das Schweigen seines Vaters. Das zerreißt seine Seele. Dass Gott ihn verlassen könnte, ist die eigentliche Qual in der Passion Jesu. Es ist die Gottesfinsternis, die sich über dem Leben und Sterben Jesu ausbreitet. Lässt Gott mich fallen? Das ist seine Angst. Jesus muss sie in voller Härte erleiden. Und doch flieht er nicht vor ihr. Er wird sie bis zur letzten Konsequenz auf sich nehmen. Am Kreuz schreit er seinen Schmerz, seinen Trennungsschmerz laut hinaus. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und die Bibelkenner wissen, dass es wahrscheinlich der 22. Psalm war, den er gebetet hat, oder Stücke daraus. Und in meiner Bibel ist dieser Psalm als Jesu Leidenspsalm überschrieben. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir werden uns wohl nie daran gewöhnen können, dass Jesus, unser hoher Priester, diesen Schrei der Gottverlassenheit ausgestoßen hat und dass dieser Schrei nicht irgendwo am Rande der Passion laut geworden ist, sondern mittendrin. Und doch, so erschreckend dieser Verlassensschrei in unseren Ohren und in unseren Herzen klingen mag, fühlen wir nicht, wie wichtig, wie lebensnotwendig er für uns ist? Alle sollen ihn hören, denn es ist der Aufschrei, in den so viele gequälte Menschen einstimmen können, weil es auch ihre Situation zum Ausdruck bringt. Es ist ein Aufschrei für uns, für dich und für mich. Wenn wir Abendmahl feiern, eines unserer hohen Gottesdienste im Vierteljahr, dann sagt vielleicht derjenige oder diejenige, die euch Brot und Wein reichen, das ist Christi Leib für dich gebrochen. Das ist Christi Blut für dich vergossen. Ein Aufschrei von Jesus für dich und für mich, damit wir nicht mehr alleine sind, damit wir einen Bruder haben in unserer Verlassenheit, damit wir eine Schwester haben in unserem Leiden, einen oder eine, der uns zu Gott zurückbringt. Das laute Schreien und die Tränen gehören also ins Zentrum des Glaubens. Sie zeichnen Jesus aus, sie machen ihn zu einem wirklichen Hohenpriester. Sie sind unvermeidlich und sie sind durch nichts zu ersetzen. Ein Junge weint nicht. Dieser Grundsatz lässt sich angesichts des Hohenpriesters Jesus nicht mehr halten. Er hat sich seiner Tränen nicht geschämt. Das hat damit zu tun, dass sein Leben eine einzige große Passion war. Jesus war erfüllt von einer leidenschaftlichen Liebe zu den Menschen. Wissen wir eigentlich noch, was es bedeutet, leidenschaftlich zu lieben, eine Passion zu haben? Wir kennen zwar den passionierten Briefmarkensammler, den passionierten Wanderer oder den passionierten Liebhaber. Aber verstehen wir darunter nur noch Menschen, die sich in ihrer Freizeit genussvoll einem luxuriösen Hobby hingeben? Das mit einer Passion auch Leiden und Tränen verbunden sind, das haben wir vergessen. Dabei kennt schon unsere Sprache den Zusammenhang zwischen Zuneigung und Leid, zwischen Liebe und zwischen Schmerz. Denk doch einfach mal über das Wort nach. Ich kann dich leiden, sagen wir, wenn wir jemand mögen. Oder ich kann dich überhaupt nicht leiden, wenn ich einen Menschen unsympathisch finde. Jemanden leiden können, diese Redewendung zeigt doch, dass wir, wo wir lieben, auch verletzlich sind. Und dass gerade die Menschen, die wir lieben, uns am meisten wehtun können. Sie zeigt aber auch, dass wir uns von anderen in Mitleidenschaft ziehen lassen. Dass wir uns mit ihnen freuen und auch mit ihnen leiden. Wir nehmen Anteil aneinander. Wir nehmen die Not der anderen zu Herzen. Wir lassen uns betreffen von dem, was sie trifft. Das alles geht freilich nur, wenn wir uns öffnen, wenn wir keinen Schutzschild vor uns hertragen, wenn wir uns ein Stück preisgeben. Das, was leidende Menschen aus der Fassung bringt, ist die kühle Distanz. Die Tragödie vieler Beziehungen besteht darin, dass Menschen, die in großer Not leben und ein offenes Ohr suchen, ein Wort der Ermutigung, ein freundliches Lächeln oder auch die ausgebreiteten Arme der Vergebung, dass diese Menschen oft die Erfahrung machen, wie ihre Mitmenschen auf Distanz gehen und sich möglichst nicht die Finger verbrennen wollen. Aber wer könnte das Kind aus einem brennenden Haus retten, ohne Gefahr zu laufen, sich selbst zu verbrennen? Und wer kann eine Geschichte von Trennung, Vereinsamung oder Verzweiflung anhören, ohne ähnliche Schmerzen im eigenen Herzen zu verspüren? Wir können niemand aus Not und Leid erlösen, ohne selbst darin aufzugehen. Ich weiß natürlich, wie schwer es ist, sich in das Leid anderer hineinziehen zu lassen. Aber wirkliche Hilfe geschieht eben nur dort, wo wir uns ganz engagieren, wo wir uns ganz mit der Notlage anderer identifizieren und wo wir das Risiko auf uns nehmen, uns zu verletzen. Jesus war ein Seelsorger, der sein Leben für andere hingegeben hat. Seine Leidenschaft, seine Passion hat sogar den eigenen Tod in Kauf genommen. Begonnen hat aber sein Martyrium mit der Bereitschaft, mit den Lachenden zu lachen und mit den Weinenden zu weinen. Ein Junge weint nicht, das ist keine christliche Maxime. Jesus weint. Das macht ihn zu einem wirklichen, mitfühlenden Hohenpriester. Seine Tränen sind unsere Tränen. Und wenn wir weinen, trägt er unsere Klagen und Tränen zu Gott. Hast du einen Menschen in deiner Nähe, der dir zuhört, der mit dir leidet oder auch mit dir weint und der für dich betet? Vielleicht sind sie selten, diese Sternstunden der Seelsorge. Aber wenn wir sie erleben, dann ist es, als ob Jesus selbst bei uns wäre und uns zum Hohenpriester würde. Wie oft aber bleiben wir allein in unserem Kummer? Und wie viele Tränen werden im Verborgenen geweint? Menschen, die uns beistehen könnten, halten sich lieber fern von uns. Sie können nicht einmal eine Stunde für uns opfern und mit uns wachen, während wir kämpfen und der Schweiß von der Stirn läuft. Und wie bei Jesus in Gethsemane scheinen auch unsere Tränen oft, sehr oft vergeblich zu sein. Gott reagiert nicht. Gott schweigt. Doch ausgerechnet dieses Schweigen, dieses Vakuum wird für Jesus zur entscheidenden Erfahrung. Obwohl er der Sohn war, hat er durch Leiden, nämlich am Schweigen Gottes, den Gehorsam gelernt, so sagt der Hebräerbrief. Lernen durch Leiden? Jedem pädagogisch veranlagten Menschen müssen sich hier sämtliche Nackenhaare sträuben. Selbst wenn man davon überzeugt sein sollte, dass man aus Schaden klug wird, Klammer auf, wenn das wirklich zuträfe, dann müssten wir längst die klügsten Menschen sein, Klammer zu. Und wenn wir vielleicht aus eigener Erfahrung wissen, dass erst ein gewisser Leidensdruck uns dazu veranlasst, in unserem Leben etwas zu verändern und dazu zu lernen, so bleibt doch die Frage offen, ob Leid wirklich ein sinnvoller Anreiz zum Lernen sein kann. Ist es nicht vielmehr das Lob und die Freude, die uns weiterbringen? Wie dem auch sei, Gott mutet Jesus zu, durch Leiden zu lernen. In Gethsemane schließlich erreicht sein Leiden höchste Intensität. Denn es sind nicht länger nur Menschen und Strukturen, die ihn quälen. Jetzt ist es Gott selbst, der sich ihm entgegenstellt. Er überlässt ihn seinem Schicksal und schweigt. Was gibt es hier eigentlich zu lernen? Schicksalsergebenheit? Gehorsam? Gehorsam ist ein schwieriger Begriff. Bei Kindern unbeliebt und bei Erwachsenen in Misskredit geraten. Wir lassen uns doch nichts vorschreiben. Wir nehmen uns alle Freiheiten und sind doch, bitteschön, niemanden untertan. Vielleicht denken wir bei Gehorsam auch an Kadavergehorsam, allzu schnell. Doch das ist hier wahrhaftig nicht gemeint. Immerhin bittet Jesus in Gethsemane seinen Vater darum, dass er ihn, wenn möglich, vor dem Tod bewahrt. Er sucht sich seinen eigenen Weg. Er will den Kelch des Todes nicht klaglos akzeptieren. Von Kadavergehorsam also keine Spur. Es muss ein anderer Gehorsam sein, den Jesus lernen soll. Gehorsam, das Wort kommt bekanntlich von Hören. Könnte man also auch sagen, Jesus hat durch Leiden das Hören gelernt? Wo Schweigen ist, da spitzen wir die Ohren, um vielleicht doch etwas zu hören. Und je länger das Schweigen andauert, desto aufmerksamer werden wir. Nur wie lange halten wir das durch? Wie lange kann man uns schweigend auf die Folter spannen? Jesus hat das Schweigen Gottes lange ausgehalten, sehr lange. Er hat seinem Vater kein Ultimatum gestellt, sondern er hat eingelenkt. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und so ist er den Weg des Leidens weitergegangen, bis er schließlich am Kreuz in das Schweigen Gottes hinein verzweifelt gefragt hat, warum er ihn verlassen habe. Wer aber fragt und sei die Frage noch so verzweifelt, der wartet auf eine Antwort. Wer fragt, hat noch nicht aufgehört zu horchen, zu gehorchen. Vielleicht ist die äußerste Form des Gehorsams ja überhaupt, Gott Frage zu stellen, Gott Fragen zu stellen, ja vielleicht sogar Gott in Frage zu stellen. So sind auch Zweifel und Verzweiflung immer noch ein Zeichen der Hoffnung. Erst wer keine Fragen mehr stellt, hat aufgegeben und horcht nicht mehr und gehorcht auch nicht mehr. Jesus dagegen ist als Gehorchender gestorben. Er hat also Hören gelernt, Gehorsam, und zwar durch Leiden. Hat er nun umsonst gehört? Vielleicht vergeblich gehorcht auf eine Antwort? Nein, denn er hat mit lautem Schreien und unter Tränen Gebete und Bitten vor den gebracht, der ihn aus dem Tod retten konnte. Und er ist erhört worden und aus seiner Angst befreit worden. Gott hat sein Schweigen gebrochen und Jesus ins Leben gerufen. Diese Antwort war nicht zu erwarten. Das ist das Wunder schlechthin und bis heute unbegreiflich. Aber es macht uns Mut, im Leid und in der Angst auf Jesus zu hören, ihm nachzufolgen, ihm gehorsam zu sein. Denn er ist erhört und aus seiner Angst befreit worden. Warum nicht auch wir? Hören wir aufmerksam auf die letzten Worte und lernen wir gehorsam. Zur Vollendung gelangt, ist Jesus für alle, die ihm gehorchen, der Urheber des ewigen Heils geworden. Amen.